Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Ja, wir sind wieder eine Woche näher am Start des Sommergruppies und damit ist es natürlich auch wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Flugshow. Dazu begrüße ich, Luis Holuch, euch ganz herzlich und ich freue mich sehr, dass wir heute tatsächlich das allererste Mal in diesem Sommer einen Gast bei uns haben. Und ich kann sagen, ich kenne niemanden, der so viele verschiedene Perspektiven auf das Skispringen sich vereint. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie da ist. Marit Stübnibelius. Hallo Marit.
Danke, hallo. Es freut mich, dass ich hier bin. Danke.
Unsere erste Gästin aus Schweden tatsächlich. Das muss man an der Stelle auch dazu sagen. Also wir hatten noch niemanden aus Schweden, deswegen sehr schön, dass du da bist. Du sitzt auch gerade in Schweden, bist aber frisch aus Israel zurückgekommen. Wie war es denn dort?
Das war sehr warm. Es war auch sehr, sehr interessant. Es ist ja ein ganz interessantes Land. Wir haben ganz viel gesehen. Jerusalem, Nazareth, Tel Aviv, Haifa. Das war alles ganz interessant. Es ist ja beide politisch und geschichtlich und Religion, alles ist ja das sehr interessant, was alles passiert, gerade jetzt und was alles passiert ist.
Hast du denn dann für diejenigen, die sich vielleicht mal überlegen, Mensch, Israel könnte doch ein spannendes Reiseziel sein, gibt's da so eine Art Geheimtipp, wo du sagst, Mensch, das ist mir jetzt so in Erinnerung geblieben, da müsst ihr mal hin?
Also ich würde definitiv nach Israel gehen. Es gibt so verschiedene Sachen, das ist ja erstens interessant. Also wir sind sehr viel unterwegs gewesen, weil es halt interessant ist. Aber Tel Aviv ist ja auch eine sehr lebendige Stadt. Mhm. Und falls man am liebsten am Meer liegt, dann geht es auch. So, ich würde definitiv empfehlen, nach Israel zu gehen.
Okay, also wenn jemand noch nicht weiß, was er in den Ferien machen soll, vielleicht Israel. Ja, ein ganz spannendes Reiseziel. Wir beide kennen uns natürlich, wir kennen uns auch schon eine ganze Zeit lang. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, Mensch, das erste Mal gesehen haben wir uns auch tatsächlich bei einem Podcast. Wir müssen dazu sagen, persönlich sind wir uns noch nicht begegnet, aber wir kennen uns natürlich schon länger. Aber für diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor, was machst du so und vor allem, wie ist dein Bezug zum Skispringen?
Also, ich arbeite auf der Uni in Dalarna, Falun. Falun, die Weltmeisterschaften 2015 hatten. Ich arbeite mit Sport und Medien. Ich habe auch mein Doktorstudium mit Sport und Medien gemacht, Skispringen, Langlaufen. Ich habe immer etwas mit der nordischen Ski gemacht. Also schon in den 70er Jahren war mein Vater sehr damit beschäftigt. Und in den 80er Jahren hat meine jüngere Schwester mit Skispringen angefangen. Und dann dann haben wir mit Skispringen gearbeitet. Und ich war in der Club und so. Ich habe auch immer an den schwedischen Skispielen gearbeitet in den 80er Jahren und auch bis Mitte 90er Jahren haben wir immer Skispringen, nordische Kombination und Langlaufen gehabt. Und dann war ich immer tätig. 91 habe mich entschieden, Sprungrichter zu werden. Dann würde ich nationell und 98 würde international Skispringen, also FIS-Sprungrichter. Seit 95 habe ich an Eurosport gearbeitet als Kommentator für Skispringen und später auch nordische Kombination. Ich bin auch seit 2015 TD, Nordische Kombination und ganz neulich auch Skispringen. Also Skispringen ist sehr viel meines Lebens. Das ist beruflich, das ist freiwillige Zeit, das ist dazu gekommen und es interessiert mich und ja, wie du gesagt hast, ich sehe Skispringen aus verschiedenen Perspektiven und das macht es so interessant.
Absolut, das ist auch ein Grund, weshalb ich dachte, Mensch, dich holen wir mal bei uns im Podcast, weil du bist ja quasi Kollegin von mir und auch von meinem Kollegen Tobias, der heute leider nicht dabei ist, aber eben, wie gesagt, auch du kennst die Funktionärsseite, wie du gerade gesagt hast, und du bist noch Kampfrichterin. Das ist ja eigentlich die perfekte Basis, um über sehr viele verschiedene Themen des Skispringens zu sprechen. Gibt es denn etwas von diesen Tätigkeiten, wo du sagst, das mache ich am allerliebsten?
Also Sprungrichter ganz sicher. Und auch seit ein paar Jahren bin ich in ein Netzwerk tätig. Es hat geheißen Small Nation Group. Wir haben den Namen jetzt geändert, Coordinating Nations. Das ist ein Netzwerk, das hat mit Rex Bell aus der USA angefangen. Der hat Leute kontaktiert, um ein Netzwerk zu bauen für die kleineren Nationen, also die Nationen, die vielleicht nicht so viel Budget haben oder nicht so viel Skispringen haben. Und seitdem treffen wir uns einmal pro Monat und wir sprechen über alles Mögliche. Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich möchte nicht in einem Netzwerk sein, wo wir Sitzungen einmal pro Monat haben und dann sprechen wir nur. Wir müssen wirklich was tatsächlich machen. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir machen ein Camp zusammen. So vor 2 Jahren haben wir das erste Camp gehabt in Planitza. Wir hatten so etwa 9, 10 Nationen dabei. Und wir haben verschiedene Gäste gekommen. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil dann treffen die, zum Beispiel Schweden. Wir haben nicht so viele Springer, wir haben nicht so viele Clubs und sie fehlen, andere Springer zu treffen. Und die Coaches treffen auch keine anderen Trainer und so. Und in Planitza, dann trifft man sich zusammen, da sehen die Springer andere Springer, sie lernen einander kennen, die Trainer haben so, wie nennen das, Kenntnis aus.
Austausch, ja.
Kenntnis, Austausch, genau.
Ja.
Und wir haben auch Vorlesungen, zum Beispiel letztes Jahr ist Alex Stöckel dabei gewesen, online. Und der kommt auch heuer online. Wir treffen auch zum Beispiel Slatna zum Beispiel. Sie kommen und erzählen über Equipment und wir treffen auch die Equipment-Controller. Christian Kattol kommt. Ist letztes Jahr gekommen, er kommt auch heuer. Sandro Pertl ist dabei gewesen, das erste Jahr, letztes Jahr online, der kommt wieder heuer. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und zum Beispiel in Schweden haben wir kein Skigymnasium zum Beispiel. Und als unsere Springer in Planitza gewesen sind, dann haben mehrere von ihnen entschieden, sie möchten wirklich Skispringen machen. So seit letzten Herbst haben wir 2 Springer in Trondheim im Skigymnasium und jetzt diesen Herbst kommt wahrscheinlich noch 2. Und das hat mehr oder weniger alles mit diesem Camp zu tun. Dieses Netzwerk ist sehr wichtig, diesen Termin, was wir jeden Monat haben, ist sehr nützlich. Wir sprechen miteinander, wir sprechen über höchste Niveau, wir sprechen über das niedrigste Niveau, wir versuchen Gemeinsamkeiten zu finden. Und was auch sehr wichtig ist, das ist, dass FIS unsere Arbeit gesehen haben. So, sie werden uns heuer finanziell auch unterstützen. Und Sandro Peretele ist ab und zu bei den Sitzungen dabei, um zu erzählen, was passiert im FIS und so weiter. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und ich arbeite sehr viel mit diesem Camp, aber das ist auch sehr lustig. Und was so schön ist, das ist, wenn man jemanden anruft oder kontaktiert von den größeren Nationen oder Offiziellen aus verschiedenen Offiziellen, dann sind sie so offen und sie helfen und diese Zusammenarbeit, das macht so viel Spaß. Und das ist so wichtig für die Entwicklung des Sports auch.
Ja, absolut. Man sagt ja auch immer, wenn so diese Basisarbeit mit die schon nicht funktioniert, dann wird es ja irgendwann auch für die Weltklasse schwierig. Und dieses Camp, was du jetzt angesprochen hast, das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir uns jetzt hier quasi zusammengetroffen haben. Denn
Ja.
das Camp findet jetzt schon bald statt, vom 17. bis zum 22. Juli. Du hast mir auch so ein paar Unterlagen geschickt. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen. Das ist sehr, sehr interessant. Und ihr habt ein sehr abwechslungsreiches Programm, kann man sagen. Eben nicht nur Trainingseinheiten, sondern auch auch Vorlesungen, so nenne ich das jetzt mal, wo ihr Gastredner dabei habt. Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie so der generelle Ablauf dieses Jahr aussieht bei diesem Camp?
Also Montag treffen wir uns am Abend und dann haben wir erstens Meet and Greet. Wir treffen einander nur und dann haben wir auch wir haben einen Coach von Schweden mit, die arbeitet mit Motorik und sie wird etwas mit den Springen machen. Das ist, um zu trainieren, aber auch einander kennenzulernen. Am Dienstag, dann sind wir zweimal auf den Schanzen in Planitza. Und am Abend, dann haben wir Vorlesungen mit Alex Stöckel und Bine Norcic. Und nach dieser Vorlesung haben wir einen Workshop mit den Coaches, wo wir über diese Vorlesung sprechen und analysieren und denken. Mittwoch Vormittag sind wir in Planitza. Und am Nachmittag, dann haben wir Off-Sessions. Dann haben wir Motorik und die Älteren oder die auf K90 und K120 springen. Sie werden mit Christian Raimund aus der Schweiz trainieren. Und dann kommt auch Christian Kattol und Aga, der Equipment Controller. Und sie werden die Athleten, die gemessen werden müssen, werden sie messen. Und am Abend haben wir Inspirationsabend. Dann kommen ein paar Weltcup-Springer zu Besuch und wir haben beide nordische Kombination, Damen und Herren. Ein paar sind online und ein paar kommen zum Camp. Und das ist so wichtig für die Springer und wir freuen uns sehr, dass sie kommen möchten. Das ist so nett von ihnen. Und zum Beispiel, einer von ihnen ist Remo Imhof aus der Schweiz. Remo ist bei Camp zweimal gewesen. Und letztes Jahr war er dabei und heuer hat er Weltcup-Punkte gemacht und war bei den Weltmeisterschaften. Und ich habe ihn gefragt, falls der dabei sein könnte, weil es ist ja so wichtig, dass unsere Springer, die im Camp sind, sehen können, dass man hinkommen kann. Wie macht man das? Wie geht das? Das ist sehr wichtig. Dann am Donnerstag, dann fahren wir nach Villach. Dann trainieren wir Vormittag und Nachmittag. Inzwischen fahren wir zum Silbersee. Ich habe leider gesehen, dass es regnet wird, sonst fahren wir. Und am Abend, dann kommt ein anderer FIS-Sprungrichter, Luka Janeschek aus Slowenien und ich. Wir werden am Abend beide für die Springer und für die Trainer erzählen, wie wir werten, warum, hin und her, alles Mögliche. Und wir werden auch über die Arbeit der TD sprechen. Und dann am Freitagvormittag, dann werden wir also an Sprungrichten konzentrieren. Also wie sieht da gute Telemark aus? Also die Springer werden trainieren, um bessere Punkte bekommen zu können. Nachmittag ist auch Springen und dann am Abend dann kommen zwei Firmen, die Kleider verkaufen und auch Equipment. Und am Samstag dann haben wir einen Wettkampf, aber nur für Spaß. Ich weiß noch nicht, wie es geht, aber es kann irgendwas sein. Es kann der weiteste Sprung oder der schönste Sprung oder etwas mit viel Spaß drin. Und wir werden auch am Mittwoch werden wir auch Sandro Peretele treffen, die Trainer und Sandro haben ein kleines Sitzung.
Also ist die Zusammenarbeit mit der FIS quasi darüber, dass euch die Funktionäre besuchen und man sich austauscht, kann man sagen.
Ja.
Aber ansonsten organisiert ihr das für euch autark. Also die FIS selber hat mit dem Projekt an sich nichts zu tun.
Na, das ist nicht ein FIS-Camp, das ist ein Camp von Coordinating Group. Und wir haben es alles vorgestellt und Bernie Schödler, der ist auch dabei bei den Sitzungen und dann hat er jetzt im Winter gesagt, das ist ja sehr wichtig, das ist gut für die Strategie von FIS auch und deswegen möchten sie das finanziell ein bisschen unterstützen. Aber die Arbeit kommt von, ich bin Koordinator und dann habe ich eine kleine Gruppe, mit welcher ich arbeite. So, und Sandro ist immer dabei gewesen, weil er das wichtig findet. Und Lasse Utterson war auch letztes Jahr online dabei. So, das ist eine Arbeit, was wir gemacht haben und FIS hat es gesehen. Aber sehr, sehr, sehr wichtig für uns.
Ja, nicht nur natürlich für euch, sondern auch für das Skispringen an sich. Du hast gerade schon gesagt, die FIS beteiligt sich an der Finanzierung, aber ansonsten gehe ich jetzt mal davon aus, dass müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen die Kosten dann selber tragen oder deren Verbände.
Ja, das ist der Camp ist ja eine Zusammenarbeit zwischen den Nationen. So, alle Nationen zahlen die Kosten. So, das ist als zum Beispiel Slowakei könnte nach Planica fahren und alleine trainieren oder Bulgarien. Aber stattdessen fahren wir alle zusammen und dann machen wir ein Programm und dann können wir einander lernen und
Ja, sehr schöne Geschichte. Wie viele Teilnehmer habt ihr dieses Jahr dabei? Aus wie vielen Nationen?
Heuer, letztes Jahr haben wir etwa 100, aber heuer haben wir entschieden, dass alle müssen im Hotel Platz haben. So, wir haben etwa 70 Springer und dann so etwa 20 Trainer. Und dann haben wir 16 Gäste, die kommen.
Okay, und
Kommen oder online sein.
wie alt sind die Springer so im Schnitt?
Sie müssen zwischen 13 und 19 sein.
Also noch Junioren, kann man sagen, ja.
Ja. Und dann, wir teilen sie ein bisschen. So, die in K90 und K120 springen, sie haben ein eigenes Programm und die anderen haben ein eigenes Programm.
Okay, das ergibt ja Sinn, ja. Es gab ja auch im vergangenen Sommer die Neuigkeit, dass es mit dieser New Star Trophy quasi eine Wettkampfserie genau eben für diese kleinen Nationen gibt, so nenne ich die jetzt mal. Aber jetzt haben wir von Sandro Pertile eben gehört, dass es in diesem Sommer wahrscheinlich keine Wettkämpfe gibt. Kann man dann sagen, das war nur ein Versuch oder siehst du eine Möglichkeit, dass sich das etabliert?
Es gibt Pläne, aber was entschieden wurde, das war, dass man hat es letztes Jahr probiert und es gibt immer noch im Plan, dass man das weitermacht. Man muss es nur ein bisschen umorganisieren, sodass es wirklich so gut wie möglich wird. Also man wollte probieren, ob es geht. Das ist gegangen letztes Jahr, aber man möchte es noch stärker machen.
Sind denn die Nationen, die ihr dabei habt, das sind ja hauptsächlich europäische, habe ich gerade schon gehört, aber auch die USA ist dabei, hast du gesagt, richtig?
Ja, also USA kommt mit keine Springer heuer und auch nicht Kanada. Und das
Ja.
ist aus finanziellen Gründen. Also Kanada war letztes Jahr dabei, aber sie bleiben heuer in Nordamerika.
Okay.
Aber sie möchten sehr gern dabei sein. So, sie sind auch immer bei diesen Treffen dabei. Jeden Monat sind sie dabei. Und das Ziel ist, dass sie nochmal kommen können. Aber heuer ist es leider nicht gegangen. Und
Dies,
alle, das ist sehr wichtig zu wissen,
ja.
dieses Netzwerk ist nicht, es gibt keine Grenzen. Also jeder kann dabei sein. Das ist nicht so, dass wir entschieden, dass es diese Nation und diese Nation ist, sondern wenn man interessiert ist und wenn man dabei sein möchte und was beibringen möchten, dann ist man immer willkommen. Und das ist auch wichtig, sodass wir auch mit den größeren Nationen zusammenarbeiten können. Wir sind ja eine Familie. Das ist ja nicht
Ja.
so, dass wir mehr sind und es ist nicht so, dass wir kämpfen gegen den anderen.
Ja.
Wir kämpfen zusammen.
Und der Lerneffekt ist ja dann nochmal viel, viel größer, wenn man dann auch von diesen großen und wichtigen Nationen lernt. Deswegen ist es ja auch gut, dass ihr den Austausch habt. Und ich meine, Planica als Basis quasi ist ja eigentlich der perfekte Ort auch, weil die
Ja.
Anlagen sind top und ihr habt jederzeit Leute aus der Weltspitze in der Nähe auch.
Genau. Das ist halt ein bisschen teuer für uns, die nicht in Mitteleuropa wohnen.
Ja.
Aber zum Beispiel Schweden, wir haben nicht ein großes Budget, aber ein Großteil der Budget geht an diese Camp.
Verstehe. Würdest du dann sagen, dass es so Kooperationen wie jetzt beispielsweise die USA mit Norwegen hat, dass das im Grunde genommen das ist, was ihr jetzt für eine Woche macht, auf permanenter Basis?
Also, es kommt drauf an, wie man denkt. Also diese Kooperation zwischen Norwegen und USA ist so groß und das ist eine großartige Kooperation. Und sie erzählen auch, wie es geht und wir lernen davon. Aber wie die Kooperation geht, hat so viel damit zu tun, wie groß die Nation ist, wie viel Budget es gibt und so weiter. So auch wenn Norwegen diese Ko na, USA diese Kooperation mit Norwegen hat, ist ja USA auch mit uns dabei. Die Gedanken sind die gleichen, dass wir versuchen, eine Kooperation zu haben. Aber dann ist ja das Programm, was Norwegen und USA hat, ist ja großartig. Das
Ja.
können wir nicht machen, aber wir
Ja.
können andere Sachen machen und wir können zusammen stärker werden.
Jetzt haben wir natürlich auch gefragt, ob es von den Hörerinnen und Hörern Fragen gibt zu dieser Thematik. Und der Jonas hat uns gefragt, wie lange dauert es, bis eine kleine Nation wettbewerbsfähig ist. Das stelle ich mir jetzt schwierig vor, das pauschal zu beantworten, aber vielleicht kannst du es ja mal anhand von deinem Land, von Schweden, erklären? Was glaubst du, wie viel Zeit nimmt sowas in Anspruch?
Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, dass der Schweiz eine kleinere Nation ist, das stimmt ja nicht ganz. Aber sie haben ja eine sehr starke Mannschaft heutzutage und ja, was waren sie, Fünfte bei der WM in Mannschaft.
Ja.
Und, Slowakei ist ja eine sehr kleine Nation. Sie haben auch keine Sprungschanzen zu Hause. Aber sie haben ja einen Teilnehmer jetzt in der European Games gehabt. Und der hat ja auch, der war auch in der Finale,
Ja.
Hector Kapuznik. Und der ist immer dabei bei den Camps. Die Slowakei ist schon dabei. Wenn wir an beide Männer und Frauen schauen, dann sieht man ja, dass Schweden hat ja eine. Italien hat ja auch einige dabei. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch ein paar treffen können.
Ja, deswegen sagte ich, dass das schwierig zu sagen ist, weil natürlich jede Nation auch ganz andere Rahmenbedingungen hat. Also selbst wenn wir jetzt nur Schweden und die Slowakei vergleichen, ihr Schweden habt mit Sicherheit ja ein anderes Budget zum Beispiel als die Slowakei und ihr habt vor allem die Chancen, was du gerade sagst, die Slowakei gibt es ja gar nicht.
Ja, budgetmäßig weiß ich nicht, aber Sprungschanzen haben wir schon mehr als in der Slowakei. Das Problem in Schweden ist es, dass es so weit zwischen die Sprungschanzen ist. So zum Beispiel, wir haben zwei K90, Örnsköldsvik und Falun. In Falun kann man nur im November springen. Noch. Es geht ganz im Winter, aber weil es halt nicht so viele Sprünge geben und wir sparen den Schnee und der Schnee liegt bei der Sprungschanze. Deswegen können wir nicht springen. Aber im November springen wir und dann kommen ja auch andere Nationen. Nächste Sprungschanze K90 ist Örnsköldsvik und das ist halt 500 Kilometer weg von Falun.
Ja, okay.
Und wir haben einen Club in Stockholm und das ist noch 52 Kilometer weg von Falun und die haben bis K38. Wir haben Chancen in Sollefteå, das ist nur 100 Kilometer weg von Örnsköldsvik, aber die geben nur im Winter, so, das ist ja nur etwa 2 Monate pro Jahr. Dann haben wir Göteborg, und Göteborg ist 400 Kilometer südlich von Stockholm, und zwischen Örnsköldsvik und Göteborg sind es etwa 1000 Kilometer. Oh, so, das ist nicht so einfach. Aber wir haben schon die Chancen. Und was ich mit diesem Camp und nicht nur der Camp, sondern dieses Netzwerk sehr wichtig finde, das ist, dass alle kleineren Nationen, sie haben verschiedene Probleme. Einigen haben keine Sprungschanzen, einigen haben kein Budget oder sehr wenig Budget und einige haben, alle haben zu wenig Springer. Aber wenn man miteinander spricht, dann merkt man plötzlich, okay, ma, schau, Schweden hat ja bessere Möglichkeiten als zum Beispiel Bulgarien. Und sie haben sowieso eine in der Weltcup. Sie haben ja Wladimir Sugrawski. Natürlich. Also, was ich immer versuche zu sagen zu den anderen, das ist, dass wir müssen einander zuhören und nicht nur an unsere Probleme schauen, sondern wir haben die anderen verschiedene Probleme gelöst. Und wie kann man das schaffen, so Skispringen, auch wenn es Probleme gibt? Was macht man, wenn man nicht so viel Budget habe? Was macht man denn? Was macht man, wenn man nicht so viele Sprungschancen hat? In Schweden beschweren wir uns immer, dass wir zu wenig Sprungschanzen haben. Aber wir haben ja mehr als Bulgarien und wir haben mehr als Slowakien. Ja, dann müssen wir auch springen können.
Ja, absolut. Dann lass uns doch mal so ein bisschen über das Skispringen in Schweden sprechen, weil du hast ja gerade schon ganz gut angedeutet, wie so die Infrastruktur ist, zumindest was die Schanzen angeht. Und ihr habt ja noch diesen berühmten Windtunnel, wo auch ganz viele Nationen den in Anspruch nehmen, weil es nicht so viele von denen gibt. Also zumindest was so diese Grundlagen angeht, seid ihr ja gar nicht so schlecht aufgestellt in Schweden.
Genau. Na, wir haben ja, also, es geht ja auch um Geld. Unsere Budgets sind nicht so
Ja.
groß. Ja, wir haben die Möglichkeit gehabt und wir sind dort gewesen. Und wir versuchen verschiedene, ich habe Ihnen sehr viel geholfen mit dem Windtunnel und dank dessen haben ein paar von unseren Springer auch springen können. Und ich habe auch Zusammenarbeit mit anderen kleinen Nationen gemacht, sodass wir haben hinfahren können und die Kosten geteilt. So, ja.
Ja, der größte Name, der einem natürlich einfällt, wenn man an das Skispringen in Schweden denkt, ist natürlich Jan Boklöv. Welche Erinnerung
Ja.
hast du noch an seine aktive Zeit?
Ja, also das ist ein guter Kollege von mir. Also ich habe ja Geburtstagsfeier im April gehabt. Habe nicht Geburtstag im April, aber sowieso. Und der war auch dabei. Also der ist ein guter Kollege von mir. Und ich habe ihn kennengelernt, bevor er berühmt wurde. Also die war ja öfters in Falun, um zu trainieren. Und der ist immer zu mir, zu meiner Familie gekommen und habe ein Abendessen gemacht. So, ich habe viele Erinnerungen. Ich habe eigentlich am wenigsten Kontakt mit ihm während seiner beste Zeit gehabt. Dann
Ja.
hast du so viel anderes Sachen zu tun gehabt. Und das ist eigentlich der wenigste Kontakt, den ich hatte. Der hat ja 20 Jahren oder sowas in Brüssel gewohnt. Und seit, ich weiß nicht, 6, 7 Jahren oder sowas wohnt er wieder in Stockholm. Vielleicht ist es schon 10, die Zeit geht so schnell. Und seitdem er wieder in Stockholm ist, dann haben wir ziemlich viel Kontakt.
Kannst du dich denn dann noch daran erinnern, wann das bei ihm eigentlich angefangen hat, dass er anders Ski gesprungen ist als die anderen, weil er ist ja nach wie vor der Mann, der den V-Stil so populär gemacht hat?
Ja, das ist ja hier in Falun passiert. Der war bei einem Training hier in Falun und der ist ja schief rausgekommen vom Tisch. Und das ist also. Größer waren die Skien wie ein V.
Ja.
Und der hat ja super Trainer gehabt. Åke Östlund, der war so ein lieber Kerl. Der hat ihm gesagt, ja, dann probieren wir das weiter. Du bist ja weiter gesprungen als die anderen. Oder wie du normalerweise springst. Und das ist ja, falls Åke nicht dabei gewesen wäre, dann ist ja ganz möglich, dass ein anderer Trainer gesagt hätte, nein, 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 so kann man nicht springen. Das
Ja.
geht nicht wegen Sprungrichtung und so weiter. Aber er hat ihm gesagt, mach so weiter. Und Boklöv selber ist ja auch ein sehr viel Charakter und der macht, was der will. Und dann macht er das. Und dann macht er das weiter, auch wenn andere sagen, nein, nein, das kann man nicht machen. Und die zwei zusammen würde ich sagen, es gibt sicher mehr Leute herum ihn, die auch wichtig waren. Aber ich finde, dass Oke und er ein super Paar zusammen waren. Und ja, das war echt so interessant. Das ist ja so cool, dass Schweden seine kleine Sprungnation
Ja.
hat Boklöv und hatte V-Stil. Das ist ja schon ziemlich cool.
Eine Revolution des Skispringens kann
Wirklich
man ja
eine
sagen.
Revolution.
Ja.
Wirklich eine Revolution. Na, das ist sehr interessant.
Und ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann kann man sagen, ja, eigentlich ist das aus einem Missgeschick ja quasi passiert. Das war überhaupt nicht beabsichtigt, ja.
Ja, na.
Ja, das muss man den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Er hat das ja damals gemacht und ist dafür von den Kampfrichtern bestraft worden, weil die gesagt haben, nein, so springt man nicht Ski, das ist nicht der Stil, der gesprungen werden soll. Und er hat trotzdem den Gesamtweltcup gewonnen.
Genau. Wenn man denkt, ist es nicht so komisch eigentlich. Also Skispringen hat ja mit nur Stil angefangen. Das war nur Stil am Anfang. Und das ist ein Schwede, der gesagt hat, sollen wir nicht auch die Weite messen? Und das ist Ende 1800, Anfang 1900 etwa. Und deswegen ist es immer still gewesen. Und gesprungen wurde es mit dem klassischen Stil gemacht. Und deswegen war es auch nicht so einfach, es zu ändern. Natürlich hätten sie es schneller ändern können, aber das war ja besonders aus Norwegen, das war ja eine Katastrophe für sie. Aber wenn man stur ist, dann macht man weiter. Und also ein Sportart wird durch die Sprung die Athleten entwickelt. Und du kannst nicht sagen, das geht nicht zu entwickeln. Wenn die Athleten die Sportart entwickelt haben, dann muss man es erlauben. Und nach ein paar Jahren haben sie das endlich erlaubt.
Ja, unterm Strich hat ihm ja die Physik, kann man sagen, recht gegeben, oder die Aerodynamik, weil er eben so viel weiter gesprungen ist als alle anderen und die das auch durch ihre guten Punkte ja nicht mehr gut machen konnten. Aber was dann natürlich auffällig ist, es hat diesen einen Weltklasse-Skispringer gegeben, aber danach nicht mehr. Gibt es da irgendeine Erklärung für aus deiner Sicht?
Ja, also was man vergisst, das ist das, das war nicht der Ende mit der Buchler. Wir haben auch die Brüder Tellberg. Stefan Tellberg hat Weltcup gewonnen, Mikael Mattsson hat Weltcup gewonnen. Und es gibt viele verschiedene Grundsachen, warum es dann schlechter gegangen ist. Zum Beispiel, die schwedische Mannschaft war eine von den letzten Mannschaften, die die V-Stil gesprungen ist. Das war nur Buchler. Die anderen haben weiter mit klassisch gemacht. Ein anderer Grund war, das hat mit finanziellen Gründen gehabt. Es gab auch ein bisschen Streitereien zwischen den Clubs, welche auch ziemlich üblich in Sportarten ist und auch in, wenn eine Sportart klein ist, ist es leider ziemlich üblich, dass es Streitereien geben. Und das war auch ein Grund. So, und dann ist es so schnell gegangen, weil man kann auch an Finnland sehen. Also Finnland war eine von den größten Nationen bis 2008, 2009 etwa, als Matti Hautamäki hat aufgehört, Happonen wurde verletzt. Also wir haben so viele Leute gehabt, die Karriere beendet haben und gleichzeitig haben sie Verletzungen gehabt. Das hat ja 10 Jahre gedauert, wo sie jetzt wieder, ich meine, sie sind wieder in der Weltspitze. Sie haben noch weit, bis sie so gut sind, wie sie damals waren, aber sie sind auf dem Weg zurück. In Schweden, das geht so schnell hinunterzugehen. Und falls du da nicht eine gute Arbeit machst, sodass du zurückkommst, und es dauert wahrscheinlich 10 Jahre, in Schweden hat es jetzt 30, mindestens 30 Jahre gedauert, weil wir kein gutes Programm hatten, um zurückzukommen.
Und jetzt aktuell habt ihr ja sehr wenige Springer auf FIS-Niveau, sagen wir mal. Also ich habe zwei, glaube ich, gesehen. Ist das richtig? Oder sind es mehr?
Also gerade jetzt haben wir Frieda Westmann und sie hat ja heuer ja eine Verletzung gehabt, aber sie ist jetzt wieder zurück. Sie trainiert jetzt mit den Norweger. Sie ist mit der Mannschaft dabei und wir haben große Hoffnungen an sie und es geht sehr gut für sie gerade jetzt. Dann haben wir ein paar Jüngeren und die sind noch nicht FIS-fähig, aber wir hoffen, dass in ein paar Jahren so haben wir noch ein paar in der Weltcup oder mindestens Kontinentalcup, beide Männer und Frauen. Aber die sind wenig, so ist es, ja.
Ja, aber Frieda Westmann hat natürlich mit dem, was sie in den letzten beiden Saisons, muss man ja sagen, schon erreicht hat, wirklich auch für Furore gesorgt und ist auch bei unseren Hörerinnen und Hörern sehr beliebt. Ist ja auch eine sehr sympathische Athletin, wie ich finde. Also denkst du auch jetzt, wo sie die Verletzung quasi hinter sich gebracht hat, jetzt auch diesen Neustart mit dem norwegischen Team hat, also von ihr können wir uns zukünftig noch einiges erwarten?
Ja, das kann man. Ich bin auch ziemlich überzeugt, dass falls Norwegen die nicht geglaubt hätten, dann hätten sie nicht gesagt, wir nehmen sie an. So, ich bin ganz überzeugt und dass sie mit den Besten der Welt trainieren können und dass sie also alle Leute um sich haben, Physiotherapeut, alles. Also das, ich glaube, sie kommt zurück. Und was sehr interessant war, das ist, dass auch wenn Schweden seit 30 Jahren keine Weltspitzen gehabt haben. Wir haben ja Weltcup-Springer gehabt.
Ja.
Andreas Arian, Johan Eriksson, Fredrik Balkåsen, aber so wirklich, wirklich Weltspitze. Auch wenn es lange her ist, dass wir Weltspitze hatten, als Frieda dritte Platz in Wisla gemacht hat, jetzt letzten November. Die Medien waren so interessiert. Also das war wirklich, das war so interessant zu folgen. Alle wollten mit ihr sprechen. Es war Fernseher, alle Zeiten. Also Skispringen ist in Schweden interessant. Aber wir brauchen jemanden, der da in der Spitze ist.
Ja, aber ich denke, da hat man mit ihr ganz, ganz viel Potenzial, wenn sie denn gesund bleibt. Das ist ja das Wichtigste. Es war ja leider nicht ihre erste Verletzung auch. Aber ja, ich denke mal, auch wir sind sehr gespannt, was sie zukünftig noch leisten kann. Das Stichwort nordische Kombination ist auch ab und zu gefallen in deinen Ausführungen. Deswegen machen wir da auch noch ganz kurz einen Schlenker. Also, wenn ich jetzt nichts verpasst habe in der Geschichte der nordischen Kombination, gab es da keine Schweden, die besonders erfolgreich waren. Gibt es dafür einen besonderen Grund aus deiner Sicht?
Wir haben einen Weltcup-Punkt im März, glaube ich, 1991 gemacht. Damals haben wir nur die ersten 15 Weltcup-Punkte bekommen. Das war Thomas Nordgren. Der hat einen Punkt genommen. Der war ehemaliger Springer, der dann nordische Kombination gemacht hat. Das war aber am Ende seiner Karriere. So, der hat nur einen Punkt geschafft. Und sonst nein, wir haben Bengt Eriksson, der war Silber, der hatte Silbermedaille in Cortina 1956.
Ah, ist lange her.
So,
Okay.
na, wir haben schon, also nordische Kombination ist ein Problem. Ich habe schon ein paar Pläne, aber ich muss nur strategisch schauen, sodass es geht. In Falun brauchen wir Jugendsprungschanzen. Wir haben eine K8 und dann haben wir K90.
Okay.
Deswegen haben wir nicht so viel Skispringen hier gerade jetzt, außer November, wenn wir die Snow Premier haben in K90. Aber ich habe ziemlich viel mit Langlaufclubs gesprochen und die sind wirklich in nordische Kombination interessiert. Und in Schweden ist der Langlaufen so groß
Ja.
und also die Konkurrenz ist ja riesig, auch für die Jüngeren. So, falls wir unsere Chancen bekommen, dann werden wir damit arbeiten und wir, das ist der Club in Falun, sodass wir mit den Langlaufclubs zusammenarbeiten und dann glaube ich, dass wir was aufbauen können. Aber jetzt sprechen wir für eine sehr lange Zukunft. Das geht ja nicht in ein Jahr oder zwei, aber
Ja.
es gibt Interesse und das ist ja auch sehr wichtig, dass nordische Kombination in Olympiaprogramm bleibt.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn es diese Visionen gibt, aber die Gefahr ist natürlich, dass die Kombination, wenn sie denn aus dem Olympiaprogramm rausfliegt, dass sie dann an sich echt ein großes Problem hat, weil dann natürlich sehr viel dranhängt. Wir hatten das Thema auch im letzten Jahr schon, als die Olympia-Entscheidung ja gefallen ist. Wie siehst du denn aktuell die Lage? Hast du auch, sagen wir mal, Angst davor, dass sie aus dem Programm fliegt bei Olympia?
Ja, Angst ganz sicher. Und es gibt eine sehr große Arbeit, was die Nationen und FIS machen müssen. Ich weiß ja, dass viele daran arbeiten. Und hier ist Norwegen wieder sehr wichtig und die größeren Nationen. Und auch genau wie man in Skispringen Kooperationen macht, macht man auch in nordischer Kombination jetzt. Also Österreich und Deutschland helfen anderen Nationen und Norwegen. Sind ja mit
Island, ja.
USA im Gespräch und
Ja,
das
ja.
ist sehr wichtig. Aber ja, also die Olympische Komitee erwarten ja sehr viel und ja, das wäre eine Katastrophe, falls Nordische Kombination ausfliegt. Die Entscheidung letztes Jahr war ja, das kann ich nicht verstehen. Erstens haben sie gesagt, dass die Frauen müssen dabei sein und dann wegen ja, und dann sagen sie plötzlich, na, sie dürfen nicht dabei sein. Und das ist ja Wahnsinn. Also es gibt so
Ja.
viel Arbeit, was viele nordische Kombiniererinnen gemacht haben. Und dann kommt diese Entscheidung. Und na, ich hoffe wirklich, dass dass sie eine bessere Entscheidung in der Zukunft machen.
Das hoffe ich auch, das hoffen wir auch. Und es ist interessant, je mehr Leuten ich mich darüber unterhalte, desto mehr fällt mir auf, dass eigentlich nur die Herrschaften vom IOC hinter dieser Entscheidung stehen. Der Rest kann es nicht wirklich nachvollziehen.
Ja, das ist ja auch wichtig, dass nordische Kombination bleibt für Skispringen, weil die
Absolut.
Sprungschanzen müssen ja verwendet werden.
Ja,
Und wenn
definitiv.
nordische Kombination nicht dabei sein würde, dann springen ja auch weniger Leute auf die Sprungschanzen. Und na, ich hoffe wirklich, dass es eine bessere Entscheidung kommt.
Ja, toi, toi, toi. Aber du hast es gerade schon angesprochen, die nordische Kombination ist zumindest bei diesen großen Events bei euch in Schweden wirklich auch immer Teil des Programms gewesen. So wird es ja dann auch 2027 sein, wenn die nordische Ski-WM in Falun stattfindet. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ihr hattet ja jetzt gerade zu 15 erst eine WM und jetzt kommt 2027 schon die nächste. Warum eigentlich?
Also, warum Falun ein Kandidat war, ist ja, weil Langlaufen ist ja so wahnsinnig wichtig. Also, das ist ja so riesig. Das ist schwer zu verstehen. Also, wie in fast allen Ländern ist ja Fußball die größte. Und dann Eishockey ist auch groß in Schweden. Aber wenn man an die Mannschaft sieht, dann ist ja das, die Langlaufmannschaft, ich würde sagen, das zweite oder dritte populärste Mannschaft in Schweden. Also Schweden möchte es wirklich Langlaufen haben. Zweitens, dass Falun, also als Gemeinde das wollte, ist ja auch, weil sie haben ja ein Stadion mit Sprungschanzen und Langlaufarena und dann möchten sie ja das auch wieder verwenden. So das ist der Grund, warum Falun sich als Kandidat angemeldet haben.
Sehr spannend. In Deutschland ist es andersrum. Man hat die Anlagen auch, hat dann aber Angst davor, vor so einem Großevent. Das ist irgendwie ganz, ganz verrückt, diesen Kontrast zu sehen. Aber find's sehr schön. Also ich habe gute Erinnerungen an die WM 2015. Ich finde die Anlagen auch echt klasse. Also von daher habe ich mich gefreut, als ihr da den Zuschlag
Ja.
bekommen habt. Und ich glaube, ihr hattet ja auch gar keinen Gegenkandidaten, oder?
Dieses Mal hatten wir keinen Gegenkandidat, stimmt.
Ja. Das macht die Sache dann natürlich umso einfacher. Wir haben noch ein großes Thema, beziehungsweise einen Job von dir, über den wir gerne sprechen wollen, zu dem uns auch wieder ein paar Hörerfragen erreicht haben. Du bist Kampfrichterin. Du hast gerade schon gesagt, oder zu Beginn des Gesprächs, wann du Kampfrichterin geworden bist, sowohl national als auch international. Aber wie wird man eigentlich Kampfrichterin?
Also erstens macht man einen Kurs national oder auch regional und man macht diesen Kurs, dann macht man eine praktische Prüfung, dann bleibt man entweder als regionale Kampfrichter oder nationale Kampfrichter, aber falls man Fischkampfrichter werden möchte, dann muss man Kandidat sein, dann soll man mindestens 5 Jahre lang Nationalkampfrichter gewesen sein. Und dann ist man Kandidat für mindestens 2 Jahre. Und dann macht man eine theoretische Prüfung. Und dann ist man Kandidat. Und dann macht man eine praktische Prüfung. Oder man ist erstens Kandidat, dann 2 Jahre später, dann macht man die theoretische Prüfung. Und falls man die theoretische Prüfung bestanden hat, dann macht man eine praktische Prüfung an eine Fiskal.
Kannst du uns eine Zahl sagen, wie viele FIS-Kampfrichter, Kampfrichterinnen es eigentlich gibt, damit die Leute so eine grobe Vorstellung haben?
Sprechen wir von FIS-Kampfrichter
Ja.
oder oh boah, nein, ich weiß nicht.
Ja.
Einige hundert, ich weiß nicht.
Okay, also, aber es gibt dann quasi jede Nation, die im Skispringen aktiv ist, hat logischerweise auch Kampfrichter dann wahrscheinlich.
Ja, fast alle haben es nicht, aber fast alle. Und zum Beispiel Deutschland hat ganz viele Fischersprungrichter. Ich glaube, Deutschland hat etwa fast 30 Fischersprungrichter. Österreich haben auch viele.
Slowenien sieht man auch viel. Norwegen,
Ja,
logisch, ja.
Slowenien auch, ja.
Ja.
Ja, ein paar hundert, glaube ich. Also die Fis-Kampfrichter, die sind ja an Alpencup auch. Also
Ja.
Fis Alpencup, Kontinentalcup, Weltcup. So es man braucht ja viele Kampfrichter.
Wie viele Einsätze hast du dann so in der Saison als Kampfrichterin?
Also, es kommt alles darauf an, von welcher Nation. Zum Beispiel hat Schweden nicht so viele Einsätze. Es kommt darauf an, wie viele Wettkämpfe die Nation organisiert. Es kommt darauf an, wie gut die Mannschaft ist. Es kommt darauf an, wie viele Kampfrichter eine Nation hat. So, das ist sehr verschieden.
Aber was ja dann in der letzten Saison vermutlich so dein Highlight gewesen ist, du warst bei der WM als Kampfrichterin in Planica. Da würde mich jetzt interessieren und natürlich auch wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer, wie sieht denn so ein Arbeitstag als Kampfrichterin eigentlich aus? Also was macht man vor dem Wettkampf? Wie läuft ein Wettkampf ab? Nimm uns da doch einfach mal
Es freut mich, dass du mich fragst,
mit.
weil
Dafür bin ich da.
ich glaube nicht, dass Leute verstehen, was, wie viel Arbeit wir machen. Ich kann dir sagen, ich war im Sessellift mit einem Trainer und dann sagte er: Moritz, was machst du her? Bist du her? Hast du eine offizielle Funktion? Und ich sage: Ja, ich bin Kampfrichter. Oh meine Güte, da musst du ja so viel arbeiten. Also die meisten feiern so zu der Sprungschanze, weil die Frauen springen oder die Männer springen oder die nordische Kombination oder Frauen nordische Kombination, Männer nordische Kombination. Wir sind ja dauernd dort. Also ein normaler Tag sind wir um etwa 8 Uhr vom Hotel weggefahren und dann sind wir am Abend so etwa um 7, halb 8 zurückgekommen. Außer wenn die Wettkämpfe am Abend stattgefunden haben, dann sind wir erst viel später nach Hause gekommen. Wir haben einen Tag gehabt, wo wir frei hatten. Und du stehst ja dauernd im Sprunglichterturm, außer wenn du so Mannschaftssitzung gehst. Du siehst weniger Leute, als ich erwartet habe, weil du halt dauernd im Turm stehst. Aber das ist ja sehr interessant und mit deinen Kollegen zu sprechen und du bist ja auch mittendrin. Das ist sehr, sehr interessant.
Also,
Und wir machen
ja.
es ja, weil wir das lieben, so.
Klar.
Ja.
Da ist die Arbeitszeit dann zweitrangig. Das merkt man ja dann wahrscheinlich immer erst hinterher, wie schnell so ein Tag dann auch
Ja.
vorbeigeht. Ja.
Ja, genau, stimmt. Also, und wir sind ja bei allen Trainingen dabei. Also, ich glaube, ein Training haben sie gesagt, brauchen wir nicht machen. Aber sonst sind wir die ganze Zeit dort gewesen.
Also damit fängt euer Arbeitstag dann quasi an, dass ihr euch die Trainings schon mal anguckt und auch euch darauf einstellt, wie sind die Bedingungen, wie verhalten sich die Springerinnen und Springer und sobald es dann an die Arbeit geht, ja, benotet ihr dann. Dann sieht man eure Arbeit ja auch durch die Noten, die ihr dann gebt.
Ja, genau.
Ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei einem Fußballschiedsrichter. Der bereitet sich ja auch auf seine Spiele vor.
Ja.
Der guckt sich an, mit welchen Mannschaften hat er es da zu tun. Kann man als Kampfrichter, Kampfrichterin eigentlich, ja, im Deutsch sagt man unbefangen, also quasi ohne Vorurteile herangehen? Also, angenommen, du weißt jetzt von einer Springerin oder einem Springer, ah, der oder die hat Probleme beim Telemark. Neigt man dann dazu, automatisch schlechtere Noten zu geben oder sagt man sich, hey, nein, ich muss jeden Sprung einzeln beurteilen?
Also das lässt es, wir müssen ja so machen, wie du am Ende gesagt hast. Und
Ja.
das versuche ich wirklich. Wenn ich im Richterturm stehe, dann, also falls du mir fragst, wer gewonnen hat nach dem Wettkampf, kann ich fast nie das erzählen. Ich habe keine Ahnung, wie der Wettkampf gelaufen ist, weil, also du hörst und manchmal hörst du auch nicht. Vielleicht sagen sie, oh, jetzt Nummer eins, bla bla bla. Und dann kommt er oder sie und wenn der oder sie in der Luft ist, dann habe ich schon vergessen, wer der ist. Und du bist so fokussiert, was du machen sollst. So, ich würde sagen, dass fast keine Sprungrichter weiß, wer der Wettkampf gegangen ist, wenn der Wettkampf fertig ist.
Auch sehr, sehr spannend. Eine Frage, die ich mir immer stelle, ist es eigentlich, oder was auffällt, ist, dass kürzere Sprünge grundsätzlich schlechter bewertet werden. Ist das eine feste Regel, die es da gibt, oder hat sich das einfach so ergeben, dass man sagt, ja, okay, also egal wie gut der Telemark ist, ein Sprung, der 70 Meter weit ist, wird automatisch schlechter bewertet als einer, der 100 Meter weit ist. Ist das eine Regel, die es da gibt?
Also es soll nicht so sein, dass es
Ja.
schlecht bewertet wird. Was ziemlich logisch ist, ist ja, dass also wir schauen an die Dynamik zum Beispiel. Und was ziemlich logisch ist, das ist ja, dass kürzer Sprung auch schlecht ist normalerweise.
Normalerweise schon,
So,
ja.
oft gibt es eine logische Erklärung. Wir sprechen sehr viel darüber. Unter den Kampfrichter und wir haben ja Kurse jedes Jahr und dann spreche ich sehr viel darüber, weil wir sollen nicht die Weite bewerten, wie wir bewerten der Stil. Und aber manchmal ist es schwer, weil du siehst einen Sprung und es gibt ja drei Teilen. Das ist der Flug, das ist die Landung, das ist die Ausfahrt. Und dann hast du halt 5 Punkte, die du abziehen kannst von der Luft, von der Landung und 7 von der Ausfahrt. Und da gibt es ja Stürz drinnen auch. Und dann nimmst du vielleicht 1,5, 1,5, 0,5, das wird 16,5 und dann spürst du, das ist ja kein 16,5-Sprung, das ist ja, es sieht ja nicht, das ist nicht so gut gewesen. Und dann musst du halt überlegen, warum sieht es schlechter aus als 16,5? Wo kannst du noch abziehen und sollst du noch abziehen? Und du musst sehr schnell denken, weil sofort ein Springer gelandet hat oder sofort der Ausfahrt fertig ist, dann fängt ja, also du musst sofort eintippen. Und wenn jemand dann eingetippt hat, dann fängt es an zu klingen.
Ja.
Das ist sehr stressig. Du siehst den Sprung, der landet, der macht die Ausfahrt und und falls du nicht eingetippt hast, nach ein paar Sekunden. So, du musst sehr viel denken und rechnen. Und auch wenn wir diese Maschine haben, sodass wir halt, wir müssen ja nicht selber 1,5 schreiben, sondern es gibt ach, wir haben einen Knopf. Egal.
Ja.
Du musst sehr viel denken und du musst, also wenn der fertig gesprungen ist oder sehr fertig gesprungen ist, muss ja hinuntergehen können und sagen, die hat 6 in 5 gekriegt, weil.
Hat
Und
sich
dann muss
das.
man muss ja auch denken, auch ein Kampfrichter ist ja ein Mensch. Natürlich kann es sein, dass du einen Fehler machst. Das
Ja,
ist
klar.
möglich.
Klar, gehört dazu. Hat sich das eigentlich im Laufe der Zeit verändert? Also hattet ihr früher mehr Zeit, eure Noten zu vergeben als heute, oder ist das gleich geblieben?
Na, das ist schon ein bisschen schnelle. Also ich bin ja seit 98 Kampfrichter und
Ja.
in den Jahren ist es schon schneller gegangen, aber ich würde sagen, dass die letzten 10 Jahren mindestens ist es das Gleiche. Dann gibt es ja auch, man glaubt ja, dass wir einen Monitor haben, der genau zeigt, wer der Sprung ist. Also ich kriege das Gefühl manchmal, dass Zuschauer glauben, dass der Sprung kommt und dann schauen wir Kampfrichter an den Monitor und dann schauen wir den Sprung an und dann denken wir und dann lassen wir den Sprung nochmal und dann denken wir und so geht es ja nicht, sondern es geht ja so schnell, so das ist ja nur, wenn du wirklich nicht weißt, was einzutippen, dass du an den Monitor schaust, weil du keine Zeit hast, sondern das ist, wenn du spürst, dass, na, ich muss noch mal schauen. Und das sind nicht so viele Sprünge pro Wettkampf.
Okay, aber das ist ja dann quasi ein Urban Myth, was du gerade aufgeklärt hast, weil die Frage kommt natürlich auch immer wieder, also gerade wenn es um so strittige Sachen geht, wollen sich da fragen, Mensch, wie kann man denn sowas nicht sehen? Jetzt hast du gerade gesagt, ja,
Ja.
die Zeit ist schwierig und man hat manchmal auch gar nicht die Möglichkeit dazu.
Ja, und also zum Beispiel letztes Jahr wurde es ja in der Zeitung gesagt, dass wir Wahr haben. Sagt man das auf Deutsch?
Ja,
War, also,
komm, ja.
ja, Wahr. Und das ist ja
BR, ja,
kein Wahr.
Deutsch.
Das ist ja überhaupt kein Wahr. Das ist ja nicht
Ja.
so, na, Pause, 5 Minuten, wir haben noch ein paar Kampfrichter in dem nächsten Turm, die schauen den Sprung,
Ja.
bringen nochmal an und dann in 5 Minuten werden wir entschieden. Das ist ja nicht so.
Ja, klar. Aber es ist sehr spannend, wo wir gerade über diese Thematik sprechen. Der Jan Niklas hat uns eine Frage geschickt, die leite ich jetzt mal direkt an dich weiter, weil wir gerade über dieses Thema Fehler und solche Geschichten sprechen. Ich frage eher, wenn die Trainer die Kampfrichter öffentlich kritisieren, was macht das mit einem persönlich? Also wie geht man mit sowas um?
Also das ist ja verschieden. Zum Beispiel, es gibt es sieht das anders in verschiedenen Nationen aus. Zum Beispiel, es kann ja sein, passiert aber sehr, 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 sehr selten. Es ist sehr selten, dass ein Trainer kommt, oder es ist mir nie passiert, dass ein Springer, einmal in Schweden ist es mir passiert, dass ein Springer sich beschwert hat. Die Trainer beschweren sich auch sehr wenig. Aber es passiert ja, dass ein paar Trainer was in den Zeitungen sagt. Und
Ja, genau,
zum Beispiel in Norwegen ist ja immer die Kampfrichter ein Thema. Also immer. Das ist ja nicht so einfach, ein norwegischer Kampfrichter dann zu sein. Dann ist es sehr wichtig. Also in jeder Nation gibt es einen Obmann, der ist halt der Chef von den Sprungrichtern. Und das ist sehr wichtig, dass die Sprungrichter sich unterstützt fühlen. Zum Beispiel war der norwegische Obmann, der war auch in Planica jetzt. Und das Kampfrichter war natürlich wieder ein Thema in Norwegen. Und dann hat er die Interviews gemacht. Und das ist ja sehr wichtig, dass der Interviews macht und nicht der Sprungrichter. Auch unter uns, es wurde ja ein bisschen diskutiert über während der Frauenwettkämpfen zum Beispiel. Und dann sprechen wir sehr viele unter uns,
Ja.
was okay ist, was nicht okay ist, warum etwas passiert ist. Und wir versuchen einander zu unterstützen. Aber das ist ja auch deswegen sehr wichtig, dass es sehr erfahrene Sprungrichter dabei sind, weil das ist ja nicht ganz einfach. So, das ist wichtig.
Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt die fünf Noten so vor sich sieht, dann hat man das ja ab und zu mal, dass da doch eine gewisse Abweichung ist. Also ein Kampfrichter zum Beispiel gibt 16,0 und ein anderer 18,0. Würdest du
Ja.
sagen, 2 Punkte ist noch okay oder fängt man da auch schon an zu diskutieren?
Also, wir diskutieren immer.
Immer, okay.
Wir diskutieren immer, immer, immer. Die Landungen ist ja die große Frage öfters.
Ja.
Und was genau nicht eine Landung ist oder was genau ist eine Landung, das ist ja sehr, sehr knapp. Wir stehen ja an den Trainingen da, sodass wir auch miteinander sprechen können. So öfters haben wir eine ähnliche Gedanken, wie es geht. Aber wir müssen ja auch persönliche Meinungen haben, sonst brauchen wir nicht fünf zu sein.
Das
Und
stimmt, ja.
in diesen Regeln gibt es auch die Möglichkeit, eine persönliche Meinung zu haben. Und deswegen, ich meine, es soll passieren, dass es einen Punkten verschieden ist und so weiter. Das Problem ist natürlich, wenn es zum Beispiel 2 Punkten sind. 2 Punkten ist viel. Dann muss man darüber sprechen und sehen, warum es so geworden ist. Was dann auch wichtig ist, das ist das, wenn die Kampfrichter kritisiert werden, dann wird es gesagt, ah, der hat 18 gegeben und der hat 16 gegeben. Und weil diese 16 gegeben hat, hat dieser Springer eine Platzierung verloren oder sowas.
Ja.
Aber deswegen werden ja 2 gestrichen. Also das ist ja, es kann ja passieren, dass der 16 richtig hatte und der andere falsch hatten. Aber normalerweise, falls jemand falsch gewertet hat, dann wird er auch gestrichen. So, das ist ja sehr fair. Und man arbeitet, also jedes Jahr gibt es 2 verschiedene Sitzungen, wo man die Kampfrichter sprechen. Und jeder Sprungrichter kriegt Statistik, wie diese gewertet hat und womit er arbeiten muss und so weiter. Und in diesen Sitzungen wird auch darüber gesprochen, womit wir mehr arbeiten müssen. Und wir werden ja alle evaluiert. Das ist ja nicht so, dass das egal ist, sondern wir werden alle evaluiert. Und ich finde, dass die letzten Jahren ist es strenger geworden. Das ist gut. Und ich finde, dass es ist, die Arbeit ist sehr gut, was man macht.
Also würdest du generell auch sagen, dass So wie die Bedingungen für euch an den Schanzen sind, und auch was das Feedback angeht, habt ihr schon gute Arbeitsbedingungen, also bist zufrieden.
Ja, also meistens haben wir gute Bedingungen. Es gibt nicht immer, aber fast immer.
Ein wesentlicher Faktor für euch ist ja die Sicht. Ihr müsst ja einen guten Blick auf die Schanze haben,
Ja.
damit ihr die Sprünge gut beurteilen könnt. Wo muss denn so ein Kampfrichterturm stehen, damit du wirklich sagen kannst, ja, von hier aus kann ich wirklich alles gut bewerten? Und gibt es vielleicht auch Türme, wo du sagst, ob das, der steht aber eigentlich an einer blöden Stelle?
Ja, zum Beispiel, also ein Problem mit älteren Anlagen ist, dass der Turm öfters ein bisschen zu hoch steht. Die müssen ja näher den Landungen stehen und das ist ein Problem. Zum Beispiel Chonneuve hat das. In Chonneuve sieht man den Tisch nicht, zum Beispiel. Besonders nicht, falls du Nummer E bist.
Ah, ganz unten, ja.
Dann ist es sehr schwer. Das ist einmal passiert. Das ist das komischste Sprung, ich je gewertet habe. Das ist eine modische Kombination. 2015 war das. Sebastian Lacroix sitzt da oben und startet. Und das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, dann fährt er auf den Skien. Wir haben den Sprung überhaupt nicht gesehen, weil etwas ist nach dem Tisch passiert und der hat gelandet, bevor wir ihn gesehen haben. Dann stehst du da, das ist live, die Sendung ist live, das weißt du. Du musst sofort eintippen und du hast keine Ahnung, was passiert ist. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Ich habe 5,57, ja, der ist sehr gut Ski gefahren, so null an der Ausfahrt. Aber der anderen, und
Ja.
dann habe ich gedacht, anscheinend ist etwas sehr schief gegangen. So, es muss ja ein sehr schlechtes Sprung gewesen sein. So, dann habe ich 4 plus 4 eingetippt. Weil ich kann ja nicht, ich weiß, dass jemand den 5 plus 5 eingetippt hat. Aber dann habe ich gedacht, 5 plus 5, das ist ein Sturz. Er ist ja, irgendwann ist der Mann gesprungen. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo ist er gesprungen. So, dann gebe ich 4 plus 4.
Also wenn man sich gar nicht anders zu helfen weiß, dann muss man rechnen in dem Fall.
Ja, genau.
Schon verrückt. Wo wir schon bei Kuriositäten sind, Markus Eisenbichler-Best, die liebe Lea fragt, was war die schlechteste Note, die du je vergeben hast und bei wem?
Oh. Also, wie ich gesagt habe, ich weiß ja nicht, wer der Wettkampf gegangen ist, so wer was gibt, das weiß ich nicht. Aber
Ja.
das Schlechteste ist, ich glaube, ich habe 6 oder 7 Mal gegeben.
Oh, das
Das
ist aber
ist das.
wirklich wenig,
Ja, das
ja.
ist ja ein Sturz. Das ist ja ein Sturz. Also
Ja.
öfters, wenn es ein Sturz ist, ist der Flug vielleicht gut gegangen, aber die Landung schlecht und die Ausfahrt. Aber öfters ist der Flug, sodass man vielleicht 3 Punkte nimmt oder sowas. Aber falls es wirklich schief geht, zum Beispiel damals als Morgenstern seine Schwerstürzen gehabt hat,
Ja.
dann fängt der Sturz schon in der Luft an. Und dann musst du natürlich schon da vielleicht 4 geben. Und dann die Landung ist sowieso so schlecht, so du gibst 4,5 oder sowas plus 7. Dann ist es 7 plus 8,5. Das wird dann 4,5.
Ich glaube, das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe, war sowas bei 3,5 oder 4. Aber das ist dann schon
Ja.
wirklich
Dann
das.
hat der Sturz schon nach dem Tisch angefangen.
Ja, das ist dann richtig übel, ja. Aber ich glaube,
Ja.
so noch niedriger wird es wahrscheinlich auch nicht gegeben haben.
Ja, es geht nicht niedriger als 2.
Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Guck mal, das ist ein
Ja,
Fun Fact. Das geht gar
na,
nicht,
das
okay?
ist ja, jetzt musst du denken, nein, 3. Das ist ja 5 plus 5 plus 7.
Ja, also
Das
17
hat
Punkte kann
sich,
man maximal abziehen, ja.
genau, das hat sich während meiner Zeit geändert. Also, als ich angefangen habe, dann hat man 0 kriegen
Ah ja.
können. Aber 5 plus 5 plus 7 sind 17.
Jetzt Freak-Frage. Was gibt man denn dann bei so, ich weiß nicht, kennst du dieses Video von Vinko Bogatay aus Oberstdorf?
Nein.
Das war irgendwann in den 70ern oder so auf der Flugschanze. Der ist die Schanze runtergefahren und noch vor dem Schanzentisch ist er aus dem Anlauf rausgefallen, nach
Ja.
rechts. Also der ist gar nicht abgesprungen.
Ja, genau, das ist ja auch Wolfgang Leutzel passiert und
Oder
Erwin Barry.
Daikido,
Ja,
ja.
und Erwin Barry und oh, wie heißt sie jetzt, die Chinesin in Ljubno
Oh,
ein
der
paar
Qin
Jahre
Yue
her.
Zhang müsste das gewesen sein,
Ja, genau, und
ja.
der Sprung, sie hat ja dann schon im, also im, in die Schanze angefangen und
Genau.
da hätte ich wahrscheinlich 3 gegeben.
Und bei Leutzel
Also,
und Ito, die jetzt gar nicht die Schanze runtergekommen sind.
Ito kann mich nicht erinnern. Leutzel hat noch mal springen dürfen, glaube ich. War es nicht so?
Das kann sein, ja.
Ja.
Aber Ito war ja eine
Erwin
Kopie, quasi. Also der ist
Ah,
ja auch
okay.
aus der Anlaufspur
Ja,
raus und dann irgendwann am
dann
Schanzentisch
würde
liegen
ich
geblieben.
3. Also irgendwie müssen sie ja die Backen hinunterbekommen. Um einen Sprung, also sonst geht es ja nicht zu werten. Aber 3, ja.
Okay. Also, gut für euch da draußen zu wissen, wenn ihr jemals bei Wer wird Millionär sitzen solltet und die Frage kommt, was ist die schlechteste Note, die man als Skisprung-Kampfrichter vergeben kann?
Genau,
Jetzt
das ist eine
wisst ihr es, ja.
Quizfrage.
Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, liebe Marek. Wir haben ja einen gemeinsamen Kollegen, den wir beide sehr gut kennen, und der hat auch eine Frage an dich
Ah
gestellt.
ja?
Und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, deswegen würde ich sagen, wir hören mal rein.
Hallo, liebe Marit, hier ist Roman Knoblauch. Hallo. Auch wenn wir uns in diesem Leben noch nicht so oft gesehen haben, trotzdem ist eine wunderschöne Freundschaft entstanden. Und ich weiß noch ganz genau, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Das war 2017 bei den Weltmeisterschaften in Lahti. Da haben wir, also der Hans-Peter Pohl und ich, drinne Bratwurst in die Kabine gebracht. Du hast da ganz einsam und tapfer für das schwedische Fernsehen Skispringen übertragen und hattest Hunger und da haben wir dir was runtergebracht. Das war unsere erste Begegnung. Jo, eine Frage von mir, eine ganz spezielle im Zeitalter der Digitalisierung, wo ja die künstliche Intelligenz mehr und mehr auch Einzug hält. Wie objektiv können da eigentlich noch Schiedsrichter, Judges sein generell, die mit ihren Bewertungen, mit ihren Noten ja dann über Platzierungen, Sieg oder Niederlage entscheiden? Oder wünscht man sich dann doch irgendwann mal ein System, wo das mehr oder weniger von alleine geht, aber dann eben noch objektiver gestaltet werden kann? Denn der Zweitplatzierte ist immer der erste Verlierer und sieht sich natürlich ganz, ganz vorn. Vor allem, wenn dann Damen und Herren ja manuell darüber entscheiden, wer gewinnt oder eben auch nicht. Dankeschön, liebe Marit, und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen bei irgendeiner Konkurrenz und hab noch ganz viel Spaß mit meinem Louis.
Ja, liebe Roman. Ja, weißt du, ich habe ihn ja das erste Mal 2017 getroffen in Lahti. Und er und Hans-Peters haben ja nordische Kombination und ich habe nordische Kombination und Skispringen gehabt. Sie haben sehr viel mehr arbeiten müssen. Sitze ich im Studio oder Box da und sehe in Facebook, dass sie oben im Turm sind. Und sie laufen hin und her und haben frei. Also ich habe halt geschrieben, ja bitte, ich möchte bitte ein Wurst. Und 10 Minuten später haben sie eine Wurst mitgebracht. Ich habe nicht 100% gehört, was der gesagt hat. Das hat mit Digitalisierung zu tun gehabt und die Objektivität als Kampfrichter. Was genau? Das war ein bisschen schwer zu hören.
Ja, genau. Ich glaube, er meint, ob du dir eine digitale Unterstützung wünschst, wenn du deine Noten vergibst. Was
Nein.
vielleicht? Nein.
Nein, also generell finde ich, dass es soll nicht so digital werden und es ist egal, welche Sportart, weil Skispringen ist auch eine ästhetische Sportart und dann muss es auch eine Subjektivität geben dürfen und weil sonst ist es nicht Skispringen. Nein, ich möchte nicht noch Hilfe haben. Ich finde es besser, dass wir so bleiben wie jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, die Monitor anzuschauen, falls wir wirklich ein Problem haben. Und dann finde ich, dass wir Kampfrichter müssen uns so gut vorbereiten, sodass wir auch nachher erklären können, warum wir die Noten gegeben haben und nicht. Ich finde, dass wir Kampfrichter, falls du Kampfrichter wirst, dann musst du auch wissen, dass du musst sagen können, warum du diese Punkte gegeben hast. Und Ich finde auch, als Kampfrichter musst du auch sagen können, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja, also ähnlich wie bei einem Fußballschiedsrichter auch, ja.
Ja, aber
Genau.
sie haben wahr. Es ist ja,
Ja.
ich finde, das ist, und
Dann im
das macht,
Amateursport.
ja, und das macht ja das Spiel ein bisschen kaputt. Es wird eine Pause inzwischen und hin und her.
Ja.
Nein, 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 ich möchte, dass es so bleibt, wie es heute ist.
Also dann alle Vorschläge, die es so in den letzten Jahren gab, zu sagen, hey, wir machen nur noch drei Kampfrichter oder wir sagen, wir schaffen den Telemark ab, da sagst du, nein, das möchte ich beides nicht.
Ja, erstens, falls wir drei Kampfrichter haben, dann werden ja nicht zwei gestrichen und dann
Ja.
wird es auch ein Chaos. Erstens. Zweitens, es gibt ja heutzutage gibt es ja Gründe, warum wir Kampfrichter haben. Nicht nur wegen Stil, sondern sicherheitsmäßig ist es auch wichtig, Kampfrichter zu sein. Falls Kampfrichter nicht geben, dann werden alle versuchen, so weit wie möglich zu springen. Und das kann gefährlich werden. Wie es jetzt geht, ist. Ich meine, Skispringen ist immer, es gibt immer Risikos, aber du darfst nicht die Knie biegen zum Beispiel oder die Beine biegen. Und
Ja.
es gibt mehr Sachen, was du als Kampfrichter bewerten musst, was für die Sicherheit wichtig ist. Wenn man zur Landung kommt, wenn du eine, wie sagt man, also nicht eine Telemarklandung machst, sondern eine andere Landung, dann hört man ja, dass es sehr hart ist. Das klingt.
Ja,
Und
richtig.
das ist ja auch Härte für den Körper. Dann ist das Problem natürlich, dass eine Telemarklandung ist auch schwer und wir haben die also Knieverletzungen und so weiter. Aber ich meine, also die Material, man muss Material haben, sodass man gute Telemarklandungen machen kann. Weil die Telemarklandung mit gutes Material ist besser für den Körper als die anderen Landungen.
Ja.
Und
Nee.
manchmal sagen sie, dass na, ich finde, und es kommt ja immer Entwicklungen mit dem Material und den
Ja,
Bindungen. Und
klar.
man muss seine Arbeit machen mit den Bindungen und mit wie wir werten. Aber ich finde, dass die Thermalklandung muss dabei sein. Man haben ja auch zwei 2002 im Sommer, da gab es ja auch das Thema Sprungrichter oder nicht. Dann haben wir eine Probe gemacht im Sommer Grand Prix, aber keiner hat es im Herbst gewollt. Und dann waren die fünf Kampfrichter wieder dabei.
Also ich muss ja auch sagen, ich bin sicherlich kein konservativer Mensch, sondern eher progressiv, aber in allem, was du gesagt hast, kann ich dir nur zustimmen. Ich bin so aufgewachsen und ich bin auch der Meinung, dass das unbedingt dazu gehört. Das ist einfach Teil des Skispringens auch. Ich habe noch eine Frage von jemandem, den kennen wir beide tatsächlich. Und die Frage ist so gut, dass ich mich geärgert habe, dass sie mir nicht selber eingefallen ist. Und ich stelle dir erst die Frage erstmal so und dann danach sage ich dir, wer sie gestellt hat, okay? Die Frage ist, warum kriegen Frauen nie 20,0?
Weil keine bis jetzt 20,0 gesprungen ist. Carina Vogt hat aber 19,5 während der Weltmeisterschaften bekommen. Das ist die Antwort.
Also, lieber Eva Pinkelnick, jetzt weißt
Ja.
du es. Die Frage kam nämlich von ihr. Aber hast du jemals in deinem Leben eine 20 vergeben?
Also, das muss man auch wissen, dass 20 sehr selten
Ja.
gegeben wird. Ich habe einmal ein 20 gegeben. So, lass mir meine Antwort enden. Ich habe keine Frau bis jetzt 20 gegeben, weil ich bis jetzt keinen Sprung gesehen habe, der 20 ist. Ich habe aber 19 oder 19,5 am höchsten gehabt. Ich habe auch nur einmal einen Mann 20 gegeben, das ist Stefan Kraft, Skifliegen in Oberstdorf letztes Jahr.
Ah ja, aber ich erinnere mich,
Ja,
ja.
das war meine erste 20.
Ich hätte einen Sprung, wo ich jetzt als Beobachter, Journalist, Skisprungfan, was ich ja bin, wo ich gesagt hätte, dafür hätte ich eine 20,0 gegeben. Und das war Katharina Althaus in Willingen, 149,5 Meter. Da hätte ich gesagt, da kann man eine 20 begehen.
Und du hast vielleicht recht. Ich werde nicht dagegen sagen. Das
Okay.
ist vielleicht recht. Also ich kann den Sprung nicht drin. Ich bin nicht ganz sicher, dass ich den gesehen habe.
Ja.
Aber vielleicht hast du recht. Und
Okay.
vielleicht hätte.
Das lösen wir dann an anderer Stelle auch. Dann zeige ich dir das Video nochmal. Dann kannst du mir sagen,
Ja.
ob ich recht habe oder wirklich keine Ahnung habe vom
Ja,
Skisprung.
ich habe Karina Vogt gesagt. Ich bin ja dumm. Da war
Ja.
natürlich
Katharin.
eine Angst aus.
Ja.
Mach,
Ja.
ja, eher klar, ja.
Auch korrigiert. Wichtig, ja.
Musst du wegschneiden.
Na, das,
Ja.
wir haben es ja on air korrigiert, dann geht das schon in Ordnung.
Ja,
Wenn
ja.
du wüsstest, was hier sonst für Unsinn erzählt wird.
Na, also Katharina Althaus springt sehr schön,
Ja,
wirklich.
gut, hätten wir das auch noch geklärt. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Und wenn du möchtest, können wir zum Abschluss noch ein kleines Spiel spielen, was wir in der Flugshow immer gerne
Ja.
machen. Ich habe noch 5 kleine Fragen für dich, so, wo du einfach aus dem Bauch heraus spontan antworten kannst. Und du kannst auch gerne sagen, warum. Fangen wir ganz locker an. Hast du eine Lieblingsschanze?
Also, als Kampfrichter habe ich meine Arbeit in Oberstdorf Skifliegen wirklich geliebt. Das war wunderbar. Du hast so gut gesehen. Das war ein Traum. Oberstdorf Skifliegen.
Gibt es dann eine Schanze, die du am wenigsten magst? Ich glaube, Schonöff ist ganz
Ja,
vorne
schön,
mit
du
dabei.
bist nicht der Favorit. Sie haben aber gesagt, dass sie werden den Turm irgendwann umbauen. Und ich fahre gerne nach Schönöv, aber am liebsten ein besserer Sprungrichterturm.
Okay, also erst wenn der neue Turm fertig ist, bitte die Einladung an Marit zum Haus. Ja, okay. hast du ein Skisprung-Idol, also jemanden, der dich zum Skispringen gebracht hat oder den du besonders gerne zugeschaut hast?
Ich finde, dass Katsuyoshi Funaki
Oh.
ist, also als Kampfrichter, also Katsuyoshi Funaki, sage ich immer Katsuyoshi Funaki und Wolfgang Loitzl und ab und zu Stefan Kraft, das ist ein Wahnsinn, wie sie gesprungen oder springen sind.
Hast du ein besonders schönes Erlebnis im Skispringen, wo du jetzt sagst, wenn du schreibst ein Buch über dich selber und dann überlegst du, ja, das war der schönste Moment, den mir das Skispringen je beschert hat.
Oh, es gibt ja so viele.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Ja, man, ich weiß nicht. Also nochmal, das Skifliegen in Oberstdorf, das war was ganz Besonderes. Das habe ich so gern gemacht. WM ist da natürlich auch was ganz, ganz Besonderes.
Once in a
Es gibt
lifetime, sagt man ja so
ja,
schön.
once in a lifetime.
Ja.
Also der 20 geben zu dürfen. Na, ich weiß. Ziga Jela. Auch Oberstdorf Skifliegen. Wenn wir über ein Erlebnis sprechen, habe ich 100 verschiedene. Aber wenn ich aus Perspektive Kampfrichter spreche, dann Ziga Jela Oberstdorf Skifliegen. Der hat Nummer 4. Normalerweise kommen die Besten am Ende. Und der fliegt und ich stehe da denken, na, wie ist das möglich? Das ist ja 1905. Ist es wirklich möglich? Und dann habe ich mich entschieden, ja, das ist ja möglich. Ich sehe 19,5, dann gebe ich 19,5. Ich habe 19,5 gegeben.
Ja.
Und es würde ein kleines Thema später drüber beim Abendessen. Und ich habe gefühlt, na, ich hab wirklich objektiv gewertet. Und der ist ja auch, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht mehr erinnern, wie der Ergebnis war, aber der war ja ein von den Besten.
Ja.
Und so, na, das war was ganz Besonderes. Ich war wirklich stolz.
Und als allerletzte Frage noch in diesem kleinen Spiel, gibt es eine, ja, so eine Anekdote oder ein lustiges Erlebnis, was du hast, was du gerne noch erzählen möchtest, so zum Abschluss oder vielleicht.
Also ein von meinen Anekdoten, das ist ja Schönö, weil das so besonders ist, wenn wir den Sprung
Ja.
nicht gesehen haben. Das ist eine
Ja.
Anekdote.
Das ist schon ziemlich
Oh
gut,
Mann.
ja.
Man hätte es mehr vorbereiten müssen. Jetzt ist man so. Es gibt ja ganz viele Anekdoten, aber gerade jetzt weiß ich nicht.
Okay, dann machen wir es so. Wir treffen uns irgendwann nochmal. Bis dahin hast du dir was überlegt oder vielleicht hast du bis dahin auch schon ein
Okay.
Buch geschrieben.
Ja, genau. Ich schwöre.
Wunderbar. Ja, liebe Marit, vielen Dank,
Ja.
dass du heute mit dabei warst. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. War sehr
Ja.
interessant, dir zuzuhören. Und wenn du möchtest, darfst du zum Abschluss natürlich auch noch etwas sagen.
Also, ich möchte nur sagen, es freut mich, dass so viele zuhören und auch zum Beispiel Eva Pinkelnick, dass du sehr Zuhörer hast. Das ist sehr wichtig, dass wir in diese Familie einander unterstützen und dass wir miteinander arbeiten und dass wir das Ziel haben, die Sportart zu entwickeln. Und ich freue mich über alle Hör oder Zuschauer und alle, die diese Sportart unterstützt. Und ich sage deswegen danke. Und danke, dass du mir eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass du mit dabei warst und ja, uns deine Sicht über das Skispringen mitgeteilt hast.
Das war's dann auch schon wieder. Unser Interview mit Marit Stüb-Nibelius über die kleinen Nationen des Skispringens, über das Skispringen in Schweden und ihre Tätigkeit als Kampfrichterin. In der nächsten Woche besprechen wir dann endlich das neue Reglement zur neuen Saison, auch dann wieder mit einem Gast, vielleicht ja sogar zweien, das wissen wir an dieser Stelle noch nicht. Nicht mit dabei sein wird, jedenfalls wie auch in dieser Woche leider der Kollege Tobias Ruf, der lässt sich entschuldigen, der ist immer noch gefangen im Tour de France Wahnsinn, aber sobald es dann mit den Sommer Grand Prix losgeht, werdet ihr auch ihn wieder zu hören bekommen. Wenn ihr mögt, gebt uns doch noch gerne eine Rezension in der Podcast-App eurer Wahl, besucht uns auf Spotify oder in den sozialen Netzwerken auf Facebook und auf Instagram sind wir für euch erreichbar. Das soll es von dieser Stelle aus gewesen sein. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zur nächsten gilt natürlich wie immer, fliegt soweit es geht.